Seit gestern Abend frage ich mich eigentlich, was wir werden die Folgen sein der neuen Entscheidung von Amerika für einen Nebenschauplatz wie Kurdistan. Wir sprachen heute am Vormittag, was das für Auswirkungen haben könnte im Iran oder in Israel, aber wenn man hier das Gebiet, das die Kurden als ihre Heimat bezeichnen, hier sieht, dann sieht man auch, dass sie in Iran sind, in Irak, alles angrenzende Gebiete von Iran. Was werden also die Folgen sein? Ist das gut? Ich habe leider keine Antwort auf diese Frage gefunden gestern Nacht. Aber ich will ganz schnell vielleicht zeigen, welche Auswirkungen die politischen Korrekturen von dem neuen amerikanischen Präsidenten auf die Kurden gehabt haben im letzten Jahr. Innerhalb von 10 Monaten gab es nämlich ganz wesentliche, an sich dramatische Veränderungen in diesem Gebiet. Was ist eigentlich passiert? Alles fing letztes Jahr im Nordirak an. Und zwar wie ein Volksfest an. Der konservative Kurdenführer Masoud Barzani, der Präsident des autonomen kurdischen Nordiraks, rief am 25. September 2017 sein Volk zu einer brisanten Abstimmung auf. Soll der kurdische Nordirak seine Unabhängigkeit von Irak erlangen? War die einzige Frage der Abstimmung. Bei einer Beteiligung von 71% stimmten über 93% für die Unabhängigkeit ihres Gebiets. Es ist der glücklichste Tag meines Lebens, sagte ein strahlender Barzani, als das Wahlresultat bekannt gemacht wurde. Nicht ohne Grund. Die Heimat der Kurden, die wurde ja vor 100 Jahren in 4 Teilen geteilt. Und seither kämpft sein Großvater, sein Vater, sein Bruder und er selber für eine Unabhängigkeit dieses Gebietes oder wenigstens für eine weitgehende Autonomie. Und an diesem Tag hatte eigentlich Barzani geglaubt, er hätte das Ziel seines Volkes, diesen 100-jährigen Traum seines Volkes und seiner eigenen Familie mit einer friedlichen Wahlabstimmung verwirklicht gesehen. Es war nicht nur Barzani, der an diesem Tag so gefeiert hatte. Hier sehen wir die Kurden in Erbil, aber wir sehen die Kurden auch in Suleimaniyye. Die sind die 2 ganz großen Städte im Nordirak. Aber schauen Sie sich auch dieses Bild. Das ist im Iran. Und das ist in Beirut. Es hatten die Kurden feierten in überall, wo sie auch sind. Selbst die Diaspora in Europa oder in den USA. Irgendjemand sagte heute, die sind nie wie ein Volk aufgetreten. Aber wenn man eigentlich diese Feier gesehen hatte, das war das erste Zeichen eines nationalen Aufwachens. Was ist passiert danach? Nach diesem Fest veränderte sich die Geschichte des Nordiraks mit einem Schlag radikal. Warum? Von dieser unerwarteten nationalen Solidaritätswelle wurden neben dem Irak auch die Türkei und der Iran alarmiert. sind wir noch einmal hier, das Gebiet. Leben im Irak 5 bis 7 Millionen Kurden, so sind es in Iran 9 Millionen, in Syrien 2,5 Millionen und in der Türkei schätzungsweise 15 Millionen. Wenn die irakischen Kurden ihre Unabhängigkeit erlangen sollten, wie viele Kurdistans muss es denn geben? Fragten sich die Politiker. Die türkische Presse sprach sofort von den Geburtswehen einer neuen Grenzziehung im volatilen Nahen Osten. Und die iranische Presse warnte vor der Gründung eines neuen Israels direkt neben der Grenze von Iran. Eine knappe Woche nach der kurdischen Abstimmung kamen die Türkei, der Iran und der Irak zu geheimen Gesprächen zusammen. Und sie beschlossen, nur eine Woche nach dieser Feier, sie beschlossen einen alten Vertrag aus dem Jahr 1937 wieder zu reaktivieren. Dieser Vertrag erlaubte seitdem alle drei Länder gemeinsam die kurdische Rebellionen in jeweiligen Ländern zu bekämpfen. An diesem Treffen haben sie beschlossen, alle drei gemeinsam den Luftraum zu Erbil oder Suleimaniye oder nach Erbil und Suleimaniye zu schließen. Stellen Sie sich mal das vor, das heißt, auf einem Schlag gab es überhaupt keinen Flugverkehr mit diesem Gebiet. Der Iran hat weiterhin die Grenzübergänge zu Nordirak geschlossen. Auf einmal kamen überhaupt keine Waren hinauf. Dasselbe machte auch der Irak. Das heißt, es gab keine Nahrungsmittel, es gab auch überhaupt keine Medikamente. Die Türkei, Bagdad, hat den Geldhahnen sofort zugemacht. Und dann kam die Türkei und die weigerte sich, das Geld, der Transit, die geläufigen Transitgebühren dem Nordirak zu bezahlen. Es gibt einen Pipeline, der eigentlich von Kirkuk über Südtürkei hierher führt. Also die Türkei zahlt auf einmal keine Gelder. Und so, innerhalb von einer Woche nach diesem großen Fest, konnten weder die Löhne für die kurdischen Beamten bezahlt werden, die kurdischen Lehrer wurden nicht bezahlt, es gab überhaupt keine Nahrungsmittel. Das heißt, die wirtschaftliche, politische Drangsalierung des Nordiraks war komplett. In dieser traurigen Zeit für die Kurden verstarb auch noch der irakische Präsident Talabani. Talabani war immer bekannt als das Gegenstück von Barzani. Talabani war immer eloquent. Er war der Präsident vom ganzen Irak und genauso wohl in Ankara wie auch in Teheran über gute Beziehungen. Auf einmal war er weg. Und bei seiner Beerdigung in Suleimaniye, wir sehen Suleimaniye da, kamen Tausende von Gästen, Trauergäste, darunter einer, den Erich heute erwähnte, nämlich Qasem Suleimani. Qasem Suleimani, das ist der General der iranischen Revolutionsgardisten Al-Quds und er ist sowohl in Syrien als auch in Irak als ein besonders fähiger, aber zugleich ruchloser General bekannt. Dieser stellte sofort die Familie von Talabani vor einer Wahl. Er sagte, entweder ziehen die kurdischen Kämpfer sich aus Kirkuk freiwillig zurück, und zwar innerhalb von 2 Wochen, oder seine Truppen, das heißt die iranischen Truppen und auch die Milizen, die schiitischen Milizen, die irakischen Milizen, würden den ganzen Nordirak anstürmen. Stellen Sie sich mal das vor. Also eine Drangsalierung, politische Drangsalierung vom ganzen Nordirak. Dann kein Geld, die Leute, die überhaupt auf die Straßen sind, weil sie ja nicht bezahlt werden. Und dann noch ein iranischer General, der diese Leute vor der Wahl stellt. Wir werden den ganzen Nordirak anstürmen. Der iranische General, der hat sein Wort gehalten. Innerhalb von 10 Tagen waren sie am Rande von Kirkuk. Und an dem Moment, als die Kurden die Amerikaner um Hilfe baten, dann haben die amerikanischen Truppen, die ja immer in diesem Gebiet waren, die haben gesagt, ja, um Gottes Willen, was sagt ihr? Nein, nein, es geht ja nicht um einen Ansturm, sondern um ein Missverständnis. Stellen Sie sich das vor. Am 16. Oktober, beim Tagesanbruch, da haben die iranischen Truppen, also das heißt die Truppen unter dem General Qasim, hatten schon Kirkuk umzingelt. Dann haben sie den Flughafen erobert, sie haben die Erdölquellen erobert, die Industrie, und bis am Nachmittag hatten sie eigentlich die ganze Stadt eingenommen. Kirkuk war gefallen. Die kurdischen Kämpfer, die Stadt hätten eigentlich verteidigen sollen, die waren unter dieser Familie von Talabani, Lahur Talabani. Der saß eben mit dem iranischen General bei der Trauerfeier zusammen. Der hat seine Truppen im Grunde genommen kampflos aus der Stadt abgezogen. Und da gab es dramatische Szenen, entwickelten sie sich da ab, weil die Leute versuchten, ihre angeblichen Verteidiger zurückzuhalten. Das konnte nicht passieren. Also da innerhalb von wenigen Tagen haben wir 180.000 neue Flüchtlinge gehabt. Der Fall von Kirkuk kommt für die nordirakischen Kurden einer großen, einer historischen Niederlage gleich. Er machte ihren Traum nach einem unabhängigen oder zumindest weitgehend autonomen kurdischen Nordirak, den sich ja nur wenige Tage zuvor so frenetisch überall feierten, auf einen Schlag zunichte. Ohne die Erdöleinnahmen von Kirkuk ist eine autonomische kurdische Region wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Sie waren aufs Feld 1 zurückversetzt oder noch weiter zurück. Denn innerhalb von wenigen Tagen, das zeige ich noch, hatten sie nicht nur Kirkuk verloren und Kanakin, aber sie hatten auch die Grenzübergänge verloren zur Türkei und zu Syrien. Das heißt, auf einmal hatten sie überhaupt kein Geld. Ich weiß, dass wir mit Werner zusammen in diesem Nordirak waren und noch bis zum Fall von Kirkuk war dieser Nordirak vielleicht der sicherste Teil von diesem ganzen Irak. Also wenn irakische Geschäftsleute ihre Geschäfte machen wollten, die kamen immer nach Nordirak, um das zu machen, denn es war wirklich sicher. Aber nach dem Fall von Kirkuk, da war für sie eigentlich alles verloren. Das heißt, im Moment sind sie nicht nur wirtschaftlich von Bagdad absolut auf Gedeih und Verderb abgingen. Aber sie haben auch Angst, ein neuer Bürgerkrieg könnte das ganze Gebiet zersplittern. Einen Tag oder zwei Tage nach dem Fall von Kirkuk hat sich der amerikanische Präsident zu Wort gemeldet. Was sagt er? Wir sind über diese Konfrontation nicht erfreut. Seit vielen Jahren hätten schließlich die USA zu den Kurden und zu den Irakern sehr gute Beziehungen gepflegt. Deshalb wollen wir in diesem Konflikt weder für die eine noch für die andere Seite Stellung beziehen. Der amerikanische Präsident dürfte die Beziehungen seines Landes zu den Kurden allerdings bewusst oder aus Unkenntnis kräftig untertrieben haben. Was hatten wir gehabt? Seit 1991 war dieses Gebiet, die Kurdistan-Region, traten die USA als die Schutzmacht der Kurden in diesem Nordirak. Die nordirakischen Kurden ihrerseits waren die treuesten Verbündeten des Westens in dieser Region. Im Jahr 2003 kämpften sie gemeinsam mit der westlichen Allianz gegen das Regime von Saddam Hussein. Und als die Dschihadisten des IS im Jahr 2014 ihren Kampf im Irak und in Syrien begonnen hatten, galten sie Washington als die besten und fähigsten Männer der westlichen Anti-IS-Allianz vor Ort. Im Nordirak genossen die Amerikaner ihrerseits ein für den Nahen Osten ungewohnt breites Vertrauen in der Bevölkerung und konnten bis dahin immer auf die Unterstützung der kurdischen Führung zählen. Allein im Krieg gegen den IS bezahlten die kurdischen Peshmergas, die kurdischen Kämpfer, mit 1750 Gefallenen und 10.000 Verwundeten, und sie waren bis zuletzt davon überzeugt, dass nach dem Krieg diese Opfer irgendwie bezahlt werden müssten. Man ließ sie auch in diesem Glauben. Man hat nie ausgesprochen, was passieren sollte nach dem Krieg. Denn eine Strategie für den Tag nach dem Krieg hatte der Westen, weder die USA noch Europa. Das war nicht da. Sorry, es ist und weil eigentlich keine Strategie da war und weil die Kurden sich auf einmal völlig fallen gelassen fühlten, da war das Vertrauen zwischen diesen kurdischen Leuten im Nordirak zu ihren bis dahin geltenden Alliierten, das war dahin. Man hat den Masoud Barzani vor kurzem gefragt, ob er jemals sein Referendum bereut habe. Schließlich war ja der Nordirak völlig entmachtet. Er sagte nein, das habe er nicht bereut. Schließlich hätten die Kurden ja nur von ihrem Recht auf friedliche Wahlen Gebrauch gemacht. Was er aber sagte, und vielleicht ist das bezeichnend für das heutige Verhältnis der Kurden mit dem Westen, er sagte, der Westen sollte allerdings aufhören, den Völkern im Nahen Osten Werte und Prinzipien wie Demokratie und Menschenrechte zu belehren. Zumindest so lange nicht, wie westliche Länder nicht bereit seien, diese Werte auch da zu verteidigen. Das ist für mich sehr bezeichnend. Das gilt nicht nur für die Kurden. Ich würde sagen, auch in der Türkei. In der Türkei hatten wir eine sehr lebendige zivile Bewegung. Aber als dann Erdogan angefangen hatte, diese Leute ins Gefängnis zu schließen, dann haben wir geschwiegen. Also ich würde sagen, auch Europa hat geschwiegen, weil sie meinte, wenn wir allzu stark kritisieren, dann ist vielleicht riskieren wir diesen Flüchtlingsvertrag mit der Türkei. Und wenn man mit diesen Leuten spricht in der Türkei, die heute genauso wie die Kurden im Nordirak völlig entmachtet sind, dann hört man immer diesen Vorwurf, ja, aber ihr habt nie für uns interveniert, ihr habt nicht wirklich kritisiert. Ihr habt, was die Kurden mir jetzt sagen, ist, ja, aber Deutschland hätte zum Beispiel keine Waffen an die Türkei liefern müssen. Jetzt kommen wir gleich vielleicht zu Syrien. Syrien ist ein geteiltes Land, viel Krieg, das kennen wir. Ich erinnere ganz kurz, dieser gelbe Streifen, das ist der Streifen, den die Kurden dort kontrollieren. Warum kontrollieren die nordsyrischen Kurden so einen großen Streifen? Ich erinnere euch ganz kurz an Kobane. Kobane ist die ganz kleine Stadt an der Grenze zur Türkei. 2014 marschierten dorthin die Dschihadisten des IS. Noch galten sie als absolut unbesiegbar. Und deshalb rechneten sie gar nicht auf so einen großen Widerstand der Bevölkerung dort. Es gab nur wenige kurdische Kämpfer dort drin und die haben sich verteidigt. Die USA musste handeln und die fragten die Türkei um Hilfe. Das heißt, sie fragten die Türkei um die Zusendung von türkischen Truppen in den Irak, in Syrien. Ankara hat sich geweigert, genauso, das war genau derselbe Fall auch im Nordirak. Also haben die USA ihr Bombardement gegen den IS mit den Kurden, kurdischen Kämpfern, zusammen koordiniert. Diese Zusammenarbeit hat eigentlich die Beziehung der Amerikaner und der Türkei völlig strapaziert in den letzten Jahren. Der Grund ist, dass diese syrischen Kurden der PKK sehr nahe sind. Das heißt, PKK, sie ist die kurdische Bewegung, die in der Türkei gegen die Türkei seit 1984 kämpft. Also, was passiert, weil eben wiederum der Trump keine Strategie hat für den Tag danach, als er glaubte, dass der IS auch in Syrien bekämpft worden ist, hat er Anfang dieses Jahres angekündigt, die amerikanische Regierung würde die kurdischen Milizen Nordsyriens in einer dauerhaften, von den USA koordinierte Truppe von 30.000 Mann integrieren. Eigentlich hätte auch diese Regierung wissen müssen, dass diese Ankündigung die Türkei auf den Plan rufen würde. Gleich nach dieser Verkündung kam die Türkei und sagte, das ist eigentlich für mich eine akute Bedrohung und sie werde nie einen kurdischen Korridor entlang ihrer Grenze akzeptieren. Am 20. Januar hat die türkische Operation, genannt Olivenzweig, wie man weiß, gegen das nordsyrische Afrin begonnen, und zwar mit dem schwersten Bombardement dass die Republik Türkei seit ihrer Gründung hier ausgeführt hat. Ankara setzt an einem einzigen Tag 72 Kampfflugzeuge ein. Das macht nahezu einen Viertel seiner gesamten Luftwaffe aus. Das müsse man sich vorstellen. Afrin ist dieser kleine Punkt links, der bis dahin eigentlich ganz friedlich gelebt hatte, von diesem brutalen Krieg in Syrien nicht betroffen war. Also 72 Kampfflugzeuge. Einen Tag später marschierten sie auch mit Truppen rein und mit deutschen Kampfpanzer Leopards. Um diese Bombardements überhaupt ausführen zu können, ging auch die Türkei einen fundamentalen Wandel ihrer geostrategischen Allianz ein. Man weiß, die Türkei war seit 1952 treue NATO-Alliierte und auf einmal war sie, um das überhaupt ausführen zu können, war sie Russland sehr nah. Russland hat die Hoheit, Lufthoheit über Afrin verfügt, hat eigentlich das grüne Licht gegeben, damit die Türken diese Operation durchführen. Hätten die Kurden überhaupt gegen diese Überlegenheit der Türkei Afrin verteidigen können? Wohl nicht. Aber sie haben dennoch 58 Tage gekämpft und sie haben bis zuletzt gehofft, dass der Westen, sei es die USA, sei es Europa, wenigstens diese völkerrechtswidrige Operation kritisiert. Der Westen aber hat geschwiegen. Und das werden sie bis heute immer wieder sagen. Warum hat man geschwiegen? In diesem Gebiet, vielleicht noch einmal, ich habe gestern das ganze Referat ein wenig umstellen müssen, aber am 58. Tag haben die Kurden beschlossen, Afrin zu verlassen. Es war also nicht ein großer Sieg der Türkei, wie es oftmals in der türkischen Presse präsentiert wird, sondern die Stadt wurde verlassen. Und mit ihnen zusammen gingen auch 150.000 neue Flüchtlinge wieder mit. Das heißt, wir haben eine genaue Wiederholung von dem, was im Irak passiert war. Psychologisch ein großes Trauma, ein enormes Trauma, denn Afrin war für die Kurden Nordsyriens genauso bedeutend wie Kirkuk für die Kurden des Iraks. Wie geht es nun weiter? Vielleicht will ich noch sagen, Nordsyrien haben wir 2000 amerikanische Soldaten, die sich immer sehr wohl gefühlt haben in diesem Gebiet, weil in dieses Gebiet wird säkular regiert, weil diese dominierende Partei hier Christen und Nicht-Kurden zu integrieren, immer versucht hat zu integrieren in ihren Strukturen, weil eben in diesem Gebiet Frauen, weil dieses Gebiet eine sehr progressive Frauenpolitik verfügt. Da haben wir diese diese Armee von Frauen, die eigentlich genauso mächtig sind wie, wie auch die Männer. Und Frauen können interessanterweise in diesem Gebiet auch gemischte Einheiten befehligen. Wie geht es weiter? Eben, die Türkei sagte, sie werde niemals einen kurdischen Korridor dulden. Was heißt das? Sie droht jetzt nicht nur, Afrin hat sie ja schon eingenommen, aber sie droht jetzt auch weiter in den Osten einzuziehen und zum ersten Mal auch gegen amerikanische Truppen zu kämpfen. Wird es so weit kommen? Man weiß es nicht. Es ist, dass man weiß gar nicht, nach dieser Wahl von Präsidenten Trump hat man ja keine Politik, woran man sich halten kann. Also Trump kam jedes Mal und sagt, er will diese 2000 Soldaten abziehen aus dem Nordirak, aus Nordsyrien, aber gleichzeitig kommen seine Generäle und sagen, nein, nein, das stimmt nicht, wir bleiben da, wo wir sind. Also, und die Kurden, was passiert mit den Kurden? Sie haben auch da jedes Vertrauen verloren, was die westliche Allianz anbetrifft. Was passiert im Irak? Sollen die USA nach der neuesten Entscheidung tatsächlich den Iran auf irgendeiner Weise eindämmen wollen, sind sie angewiesen auf die Kurden des Nordiraks. Man sieht diesen ganzen Nordirak, wie gesagt, Kurden sind Sunniten, nicht Schiiten, mehrheitlich. Und all diese Jahre war dieser Nordirak, funktionierte auch ein wenig wie eine Pufferzone zwischen Syrien und den Iran. Auf einmal ist es aber nicht mehr da. Also wenn die USA dieses Gebiet, wenn die USA den Iran irgendwie eindämmen will, ist sie auf die Kurden angewiesen. Werden aber die Kurden tatsächlich nach dieser bitteren Erfahrung sich wieder einspannen lassen? Das ist völlig unklar. Sollten die amerikanischen Soldaten tatsächlich abgezogen werden, entsteht in Nordsyrien ein wahnsinniges Vakuum. Wer fühlt das? Russland? Die Türkei? Völlig unklar. Und schließlich die Türkei. Die Türkei, wir haben in der Türkei Wahlen, Präsidentschaftswahlen Ende des Monats. Und rein theoretisch gäbe es eine minimale Hoffnung oder Möglichkeit, dass Erdogan nach den Wahlen wiederum die Friedensgespräche mit den Kurden auf irgendeiner Art wieder einführt. Eine neue Auflage dieser Friedensgespräche würde garantieren, dass in der Türkei wiederum eine demokratischere Ära anfängt. Gibt es so eine Möglichkeit? Das wird wirklich sehr stark hinterfragt. Gelingt aber eine Neuauflage dieser Friedensgespräche mit den Kurden nicht, da sind alle meine Bekannten davon fest davon überzeugt, dass die Türkei wiederum in einem ganz großen Krieg gegen die Kurden reinschlittert. Und meine Frage wäre eigentlich Europa für so eine Herausforderung bereit? Denn die Kurden leben heute in Europa und die Türkei ist ja direkt an der Grenze Europas. Danke fürs Zuhören.
Gestern sagte Peter Taylor bei einer solchen Situation, sagte er, blame history. Er sagte es auf eine sehr saloppe Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Situation, in der man sich ratlos befindet, wenn die Kurden-Thematik, die du hier im, mit so farbigen Details dargestellt hast, wenn man sich das so vorstellt, ja, blame history. Und die Frage bleibt eigentlich zur Zeit wenigstens die, da wir uns ja alle noch fragen, wie geht das weiter mit Syrien, haben die Kurden noch eine, spielen die noch eine Rolle in Bezug auf die allfällige Veränderung der Situation in Syrien, ja oder nein?
Ich glaube nicht einmal, nicht wirklich. Aber es ist kaum denkbar, dass man diese Leute einfach auch wiederum absolut fallen lässt. Und warum ist es absolut undenkbar? In diesen 4 Jahren Krieg haben sich in diesem Gebiet wahnsinnig viele Waffen angesammelt. Und nach dem Fall von Kirkuk und von Afrin gibt es eine wahnsinnige Frustration unter jungen Leuten. Also bewaffnete, frustrierte junge Leute ist keine gute Voraussetzung für eine Entwicklung.
Schnell eine Frage an euch. Ihr habt den Zeitrahmen im Kopf. Wir schieben das Mittagessen bis wann? Das schieben wir nach hinten. Gut, Fragen an Amalia?
Ja.
Ja, Peter, macht sie bitte ein bisschen knapp, wenn es geht, damit wir ein bisschen mit der Zeit vorankommen.
Irgendwie naiv zu denken, dass, ich meine, wenn der Trump jetzt da eingezogen wäre im letzten Jahr, hätte man gesagt, das ist ein Riesenkriegstreiber. Die Europäer, die schauen lieber, dass man für sich selber schaut. Und wir haben ja gestern gesehen, wir haben Probleme genug in Europa. Also stehen die Kurden im Prinzip voll alleine und niemand wird sich jemals für die überhaupt einsetzen.
Wohl, ja, gewiss. Also das ist die Frage. Man kann sie absolut fallen lassen. Nur sie sind 30 Millionen Menschen. Und man kann 30 Millionen Menschen nicht einfach so übergehen, sei denn man destabilisiert das ganze Gebiet.